Kaffee schlucken. Man hört alles. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir hier zurück in der zweiten Stunde von Axiom. Und im Studio sind Emanuel und Nico und ich.
Offensichtlich.
Genau. Und ja, vielleicht wollen wir noch Derrida abschließen oder die Hochschule im Neoliberalismus. Also möglicherweise, oder was ich eben gut finden würde, wenn es tatsächlich um gesellschaftliche Praxis geht, dass man versucht, die Bedingungen, unter der die Universität jetzt ökonomisch steht, dass man sie versucht, erstmal zu verstehen und zu analysieren und die Kommerzialisierung dieser Universität versucht auch zu verstehen und dann daraus eine Kritik ableitet an, weil es ist nicht sofort umzusetzen oder zu übertragen auf das, was in einer postfordistischen Gesellschaft passiert, was an der Universität passiert, aber eine bestimmte Weise. Und wenn man sich anschaut, dass viele Studiengänge in den ersten Semestern tatsächlich nur dazu, also als Überprüfung von Leistungen und so weiter, Klausuren anbieten, dann widerspricht das sogar den Entwicklungen in den Industrien, die man hat. Das ist im Grunde ja rückschrittlicher und nicht fortschrittlicher, weil es auch in den Industrien ja gar nicht mehr darauf ankommt, dass man Wissen reduziert, sondern dass man sich der Komplexität von Wissen stellt in Teams, in was auch immer, und nur Klausuren zu schreiben und eine bestimmte Art von Wissen wiederzugeben in einer standardisierten Form, ist den Anforderungen, die die Industrie an jetzt stellen würde, an die Absolventen von Hochschulen, geht daran vorbei. Das heißt, die Universitäten bilden ja gar nicht dafür aus, dass Studierende in irgendeiner Art und Weise Karrierechancen haben, auch wenn sie einen Master machen können, wenn der auch nur durch Klausuren organisiert ist. Dann hat auch ein Ingenieur keine Chance, im Grunde außer durch Praktika und durch andere Zugänge einen Job zu finden. Und das liegt tatsächlich ja doch an der Organisation, weil man in der Universität ja sich diesen neuen Bedingungen bisher gar nicht stellt. Also auch eine Sozialwissenschaft müsste nicht nur beratend tätig sein, sondern auch aufzeigen, was die Probleme der Universität sind, wenn sie eigentlich an den gesellschaftlichen Bedingungen vorbeigeht. Oder dem Problem.
Ja, also das ist möglicherweise ein Missverständnis, wie wir diese Analyse verstehen. Also es ist zwar da gesagt, dass die Bildungseinrichtungen eine bestimmte Funktion haben müssen, also in der Gesellschaft, und da bestimmte Bedingungen an sie gestellt werden. Also, und dann wäre eben die allgemeine Aussage, dass jetzt eine Schule oder eine Hochschule oder sozusagen der Ausbildungssektor im Ganzen irgendwie im Großen und Ganzen Arbeitskräfte hervorbringen muss, die also für eine kapitalistische Gesellschaft dann oder von der kapitalistischen Gesellschaft irgendwie gebraucht werden. Das ist aber nicht so, dass das in jedem, für jeden einzelnen Ausbildungsgang oder für jeden einzelnen Studiengang und so weiter immer zutreffen muss. Also es ist nicht so, dass diese Funktion, die die Hochschulen erfüllen müssen, dann auch zum Beispiel vom Staat direkt bezweckt werden oder so. Also die Aussage ist eigentlich ein Reproduktionsargument. Also zur Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft ist eben auch die Ausbildung neuer, gut ausgebildeter Arbeitskräfte nötig. Aber das muss nicht immer genau dem entsprechen, was dann tatsächlich erforderlich ist. Also zum Teil kann man eben sagen, und das hast du ja auch ausgeführt, wissen es eben die Leute, die eben solche Studiengänge planen, nicht mal genau. Also woher das dann kommt mit diesen neuen Studiengängen, das ist viel diffuser, würde ich sagen. Also das liegt natürlich schon zum einen Teil daran, dass sich die Verwertungsbedingungen insgesamt geändert haben. Also da wird ja immer gesprochen, also das ist jetzt nicht von mir oder von uns oder so, sondern es wird ja immer allgemein gesagt, dass die Wirtschaft flexibilisiert und globalisiert wird, dass die unter verschärften Wettbewerbsbedingungen und so weiter. Also das sind ja Sachen, die relativ allgemein sind, und dass es da schon irgendwie einen erhöhten Druck auch gibt auf die Leute. Aber das würde ich jetzt sagen, ist nicht das Einzige. Also das hatte ich ja schon vorhin gesagt, das spielt meines Erachtens schon auch eine sehr große Rolle, dass einfach den Staaten bzw. den Regierungen, den Ländern und so, in Deutschland jetzt, das Geld ausgeht, um die Hochschule jetzt wirklich sozusagen breit und gut zu finanzieren. Dass das Geld ausgeht, hat eben auch Gründe, die auf einer bestimmten Politik dann beruhen. Also man könnte schon noch mehr Geld locker machen, indem man die Steuern anders erhebt. Das ist jetzt ganz platt gesagt. Also so würde ich jetzt sagen, nicht jetzt, also weil du eben gesagt hast, es passt nicht zueinander, ja, würde ich sagen, es widerspricht aber nicht dem Ansatz, den ich hatte bei dieser Theorie. Genau, und jetzt vielleicht noch ganz kurz, weil du eben gesagt hast, man müsste sich das genau anschauen, was passiert. Also die Kritik, die wir in dem Artikel üben, die bezieht sich ja, wie schon gesagt, gar nicht auf die aktuelle Hochschulpolitik, sondern das war eben unser Anliegen, da diese Funktion, die notwendig erfüllt werden muss, herauszuarbeiten und daran eine Kritik irgendwie anzuschließen. Und was konkret zu kritisieren ist, jetzt an der aktuellen Bildungspolitik, das wären dann eher die anderen Aufsätze in dem Heft. Und da ist es jetzt, kann man sicherlich nicht behaupten, dass das irgendwie eine Form von Komplettheit hat. Da das ist jetzt auch kein zweijährige, gut finanzierte Forschungsarbeit, sondern es ist eben in dem Sinne, ja, sondern es ist eben, es sind halt Leute, die sozusagen zwischendurch, wie sie mal gerade Zeit hatten, neben Studium und Arbeit oder so, versucht haben, da möglichst gut ranzukommen. Aber also es wird dann eben schon analysiert, was es für Lehrbedingungen eben gibt, zum Beispiel. Und das hat ja, also das ist ja nicht direkt eine Kommerzialisierung, also es ist ja nicht direkt so, also das hatte ich ja auch nicht gemeint, dass man, dass die Lehrbedingungen jetzt direkt so eingerichtet werden, dass sie irgendwie mehr Geld bringen. Das kann man gar nicht so zusammenbringen eigentlich. Und das, deswegen würde ich auch den Begriff Ökonomisierung wählen für diesen Formwandel und den auch ausweiten auf ökonomieähnliche Strukturen, also eben Konkurrenzprinzipien zum Beispiel oder Auswertungen, Auswertungsmechanismen, Messkriterien für Lehre, eben diese Evaluationen oder auch für Forschung, dass die letztlich immer bestimmten Indikatoren wie Zitationsindizes, Veröffentlichungsquantitäten und sowas zu genügen haben.
Die ja jetzt geändert werden, weil diese Art von Quantifizierung nicht dazu beiträgt, die Qualität eines Aufsatzes einzuschätzen.
Und ja, klar.
Ist das kein Kriterium mehr? Ja. Und es zählt auch nicht die Quantität an, dass man 20 Aufsätze geschrieben hat, sondern wichtig ist, dass man vielleicht 5 gute Aufsätze geschrieben hat, die auch tatsächlich etwas bewirken. Und
in welcher Form wird das geändert? Also was ändert
das sich? Das sind bestimmte Kriterien, die bei der DFG geändert werden. Also wenn es darum geht, einzuschätzen, die Stellung von Wissenschaftlern, wenn sie sich auf irgendwas bewerben, ob das jetzt Projekte sind oder.
Das ist aber dann nochmal was anderes, was für Kriterien dann bei der Einstellung von neuen Professoren angelegt werden, oder? Oder wie ist das?
Das ist tatsächlich abhängig von den Berufungskommissionen und den Fachbereichen die sind da ja relativ unabhängig in der Zwischenzeit.
Also die DFG hat vielleicht so eine Art Leitfunktion oder so. Ja,
ja, genau. Das ist aber auch etwas, das sich jetzt weltweit, glaube ich, auch sogar verändert. Ja. Ja, es gibt so verschiedene Sachen. Also Konkurrenzverhältnisse einzuschätzen. Also Karl Mannheim hat auch in den 30er Jahren schon über Konkurrenz geschrieben.
Bei Heidegger gibt es auch Kritik am Wissenschaftsbetrieb. Also Heidegger ist jetzt für mich gesagt Nazi. Also
trotzdem Kritik. Ja, Derrida hat dazu auch einiges. Also ja, man kann es einfach auch ganz unterschiedlich aufgreifen und vielleicht nicht nur irgendwie technokratisch, ja. Aber dann ist das doch schon mal ein Abschluss dieses ersten Teils und ich kann auch wirklich nur empfehlen, dann sich nochmal Derridas unbedingte Universität anzuschauen, weil er nämlich auch einen Forderungskatalog hat über die neue Rolle der Humanities, was sie für eine Aufgabe haben, sich der Geschichte des Menschen zu widmen, der Idee des Menschen, der Figur des Menschen und des dem Menschen eigenen. Das ist doch auch mal etwas Wichtiges.
Ja.
Danach folgt das, was Tiere ausmacht.
Was?
Und dann folgt das, was die Naturwissenschaften ausmacht.
Ja, ja, zwischen Tier und Mensch ist ein Abgrund. Das sagt, glaube ich, Adnan Gehlen oder so.
Ein Abgrund, ja. Und in der Zwischenzeit sagt man, dass der Mensch am Abgrund steht.
Oder es gibt das Grand Hotel Abgrund.
Genau. Das war noch aus den 80ern, da hatte man noch Hoffnung.
Da gab es mich noch nicht.
Achso, ja, mich schon.
Ja. Du weißt, du bist in den 90ern geboren.
In 90er Jahre, ja, also 90.
Krass.
8.5.90. Damit wow. Sie jetzt auch alle wissen.
Ja, unglaublich.
Ja.
Kurz vor dem Golfkrieg. Was? Dem ersten. Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema.
Stopp. Sehr gute Überleitung.
Stoppt Kriegsforschung an Hochschulen.
Wegen dieser Überleitung bin ich dann wohl hier.
Ja, aber es liegt nur an deiner Geburt.
Um bei ja, dem, das Leben liegt auch ziemlich an meiner Geburt.
Dem des Menscheneigenen ja, zu,
genau.
Zu ja, gerecht zu werden. Was wäre der Mensch ohne Geburt? Also hier in diesem Ansatz, das ist ja von der GEW, Studierendengruppe Frankfurt, also das ist Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft,
ja. Und diese Studierendengruppe hat eben, die richtet jetzt demnächst ja eine Tagung aus, die findet am 20. November statt, von 11 bis 18.30 Uhr. Tagungsort ist Fachhochschule Frankfurt am Main und da geht es darum, dass in zunehmendem Maße an deutschen Hochschulen Forschung für den Krieg betrieben wird, in einer Zeit, in der der deutsche Staat weltweit militärisch engagiert ist und dafür ein immer schlagkräftigeres Militär schafft. Und im Grunde geht es darum, dass die Wehrmedizin begleitend ist, wie die Einsatzfähigkeit von Soldaten erhöht werden kann. Oder in den Sozialwissenschaften versucht man, militärische Besatzungen kulturell abzustützen und die Akzeptanz für Kriege zu steigern. Und in der Sicherheitsforschung wird die eigene Bevölkerung zum potenziellen Risiko erklärt, in dem untersucht wird, wie weit politischer Aktivismus gehen kann und soll und was die technischen Grundlagen für Überwachung, Kontrolle und Repression sind. Und da soll also jetzt der Widerstand wachsen. Da sind wir doch fast wieder bei Derrida.
Ja.
Ja, so Widerstandskraft der Universität. An mehreren Universitäten sind studentische Urabstimmungen über eine Zivilklausel geplant, mit der sich die Hochschulen zu friedlichen und zivilen Forschungen verpflichten. Und in Karlsruhe hat solch eine Abstimmung stattgefunden und in Tübingen hat der Senat eben sowas schon, eine Zivilklausel aufgrund der Initiative von Studierenden beschlossen. Und in Hessen nehmen die Aktivitäten zu, eine Zivilklausel zu verabschieden. Wie sieht denn diese Zivilklausel eigentlich aus?
Ja, das ist eigentlich dann das Ziel dieser ganzen Kampagne, also der, und auch der ganzen Politik, die wir machen. Eine Zivilklausel wäre, also jetzt, das ist jetzt erstmal sozusagen juristischer Input, aber eine Zivilklausel ist was Juristisches. Das wäre einfach ein Paragraph in der Grundordnung oder Satzung der Hochschule. Und da würde eben sowas stehen wie Lehre und Wissenschaft oder sowas an der Goethe-Universität Frankfurt dient nur zivilen und friedlichen Zwecken zum Beispiel. So, man kann das verschieden formulieren. Und vielleicht kann man noch einen Zusatz dazu schreiben, eben Wissenschaft hat zum Wohle der Menschheit und des Friedens oder sowas da zu sein. Also jetzt nur ganz grob, was da drin stehen sollte. Und damit wäre halt von der juristischen Seite her unterbunden, dass es Forschung für den Krieg gibt, in dem Sinne, in dem du die Beispiele eben genannt hast, also dass es sowas wie wehrmedizinische Forschung gibt, sozialwissenschaftliche militärische Forschung oder eben auch direkte Rüstungsforschung, dass Waffen erforscht werden oder auch bestimmte Radarsysteme, Aufklärungssysteme, autonome Kampfroboter, das sind alles Dinge, die gerade erforscht werden. Jetzt ist das allerdings nur die juristische Seite von dem ganzen Unternehmen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, wenn eine Zivilklausel in so einer Satzung steht, dass dann keine Forschung für den Krieg mehr stattfinden wird. Das sieht man einfach schon daran, dass es mehrere Universitäten in Deutschland gibt, die Berliner zum Beispiel, an der es solche Klauseln gibt und an der trotzdem eben nicht mal ganz geheim, sondern einfach weil niemand das angeklagt hat, in der trotzdem Forschung für den Krieg betrieben wird. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, wenn diese Zivilklausel existiert, was in Berlin der Fall ist, dass man da dann diese Forschung auch, also dass man einfordert, dass die Forschung zu unterbinden ist, zum Beispiel seitens des Präsidiums oder des Senats der Hochschule. Das ist aber auch kann solche Forschung betrieben werden, wenn eine Zivilklausel existiert, wenn es im Geheimen stattfindet, und das ist auch der Fall. Kann ich jetzt allerdings gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber das ist mir aus Diskussionen mit anderen Leuten bekannt, dass es eben auch, klar, also es ist ja ein hochsensibler Bereich, und es gibt eben auch geheime Militärforschung, und das sieht man ganz banal auch daran, dass es ist bekannt, dass es an der Goethe-Universität Frankfurt Wehr- und sicherheitstechnische Forschung gibt. Das geht aus einer Anfrage hervor am Hessischen Landtag. Die Anfrage hat die Linkspartei gestellt, und da wurde eben ganz lapidar gesagt, an der Goethe-Universität Frankfurt findet Wehr- und sicherheitstechnische Forschung statt. Leider konnten diejenigen da, die diese Aussage getätigt haben, also die Landesregierung, nicht weitere Informationen dazu hergeben, was genau stattfindet, weil darüber keine genauen Angaben bekannt sind. Also das wurde so gesagt, ist wahrscheinlich etwas unplausibel, weil das sehr wohl bekannt ist, aber man zieht sich eben da zurück und lässt es im Geheimen, lässt es auch lieber im Geheimen, weil das dann eben nicht offen angegriffen werden kann und es immer noch ein Problem ist, und ich hoffe, das wird auch noch lange Zeit so bleiben, dass quasi dieser Staat, der deutsche Staat, der eben auch zwei Weltkriege verursacht hat, zu einem weltweit agierenden Militär kommt, das auch schlagkräftig ist, und dazu trägt auch Militärforschung maßgeblich bei. So.
Aber ihr wisst jetzt nicht genau, in welcher Weise da sicherheits- und wehrtechnische Forschung gemacht wird. Also das,
in Frankfurt.
Ja, genau. Also das habt ihr dazu jetzt Informationen oder nicht?
Also ich habe persönlich keine. Wir bemühen uns, da ein bisschen was rauszukriegen. Es wird zum Teil auch, das habe ich jetzt aber als Information nicht da, weiß ich von anderen Leuten in unserer Gruppe. Es wird zum Teil eben schon auch offen auf den Webseiten angegeben. Es wird auf dieser Tagung am Samstag jetzt einen Bericht darüber geben, was an der Uni Frankfurt da stattfindet. Aber wie gesagt, also offiziell ist das nicht irgendwie gebündelt irgendwie rausgegeben wegen dieser Anfragen. Es ist schon auch davon auszugehen, dass einiges im Geheimen stattfindet, gerade auch wahrscheinlich die Sachen, die sehr sensibel sind. Und es ist auch nicht immer überall total ersichtlich, dass es tatsächlich Forschung für den Krieg ist, weil es gibt nämlich sogenannte Dual-Use-Forschung. Das heißt, es gibt Technologie, die sowohl für zivile als auch eben für militärische Zwecke eingesetzt werden kann. Das heißt gerade Dual-Use, also zweifacher Gebrauch heißt Dual-Use. Und dann kann man es einfach als ziviles Projekt deklarieren, und dann kommt man eben so nicht ran, als dass es jetzt gerade ein Militärprojekt ist. Das ist so. Und bei vielen, also ja, das ist so weit. Also am Samstag, wer da tatsächlich hinkommen will, das wäre, wie gesagt, an der FH Frankfurt um 11 Uhr diesen Samstag geht's los. Da wird es einen Bericht von uns geben über das, was in Frankfurt, an der Uni Frankfurt, an Militärforschung stattfindet.
Jo. Okay, dann machen wir mal kurz eine Pause.
That is when I say to myself,
So, das ist es. Da sind wir wieder und wir sprechen jetzt nochmal weiter über dieses Verhältnis Kriegsforschung an den Hochschulen. Und da war meine Frage, inwiefern ist denn, wie kommt es, dass jetzt eine Gewerkschaft wie die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sich mit diesem Thema beschäftigt?
Ja, also wir sind ja nicht, also unsere Gruppe ist ja eine Hochschulgruppe der GEW, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das heißt, das war jetzt schon auch unsere Entscheidung, sich diesem Thema zu widmen, und zwar Militärforschung. Also es nur so viel dazu, es, aber auch die GEW als solche setzt sich gegen Militarisierung ein. Also es wurde jetzt vor einigen Tagen eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Bundeswehr und dem Land Hessen getroffen bezüglich Jugendoffizieren an Schulen, und die Schule ist sozusagen das zentrale Handlungsfeld der GEW, weil die eben maßgeblich auch Lehrkräfte an Schulen organisiert, und in dem Sinne setzt sich auch die GEW als Organisation gegen Militarisierung ein. Es war jetzt die Sache allerdings der GEW-Studierendengruppe Frankfurt, diese Sache mit der Kriegsforschung anzugehen. Wir haben damit angefangen im Juni mit einer relativ großen Veranstaltung. Die war am 30. Juni im Studierendenhaus im Café Kotz. Und von da ausgehend haben jetzt diese Kampagne hochgezogen. Wir sind deswegen auf das Thema eigentlich gekommen, weil also als gewerkschaftliche Gruppe, also in einem irgendwie Verständigungsprozess, was an Themen momentan gerade wichtig ist. Diese Gruppe selbst existiert erst seit Januar und wir schließen uns da ganz grob auch an die Geschichte der Arbeiterbewegung an. Also Gewerkschaften sind ja bekanntlich in der Arbeiterbewegung entstanden und dann sozusagen so ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. dann langsam gegründet worden. Und für die war immer die Frage von Krieg und Frieden eine zentrale Frage eigentlich auch des gewerkschaftlichen Handlungsfeldes. Das liegt zum einen daran, dass in letzter Instanz diese Trennung von innerer und äußerer Sicherheit, die gemacht wird in der Trennung von Polizei und Militär, immer auch zur Disposition steht und dann die innere Sicherheit auch das Handlungsfeld des Militärs wird. Also das wäre quasi dann der Fall, wenn es sozusagen sehr brenzlig wird und tatsächlich das Militär gegen sowas wie Streiks eben vorgeht. Das ist in der Weimarer Republik zum Beispiel passiert oder auch schon davor. Von daher ist es erstmal eine Grundfrage gewerkschaftlichen Selbstverständnisses, dass man sich antimilitaristisch engagiert, weil es ganz hautnah die eigenen Interessen angeht. Auf der anderen Seite hat aber eine Gewerkschaft immer auch eine internationalistische Perspektive und also wenn man das jetzt ein bisschen pathetisch formulieren kann, fühlt sich dem Proletariat auf der ganzen Welt verbunden, auch wenn man vielleicht heute nicht mehr in der Form vom Proletariat sprechen kann, aber gut. Aus dieser internationalistischen Perspektive, also auch der Vereinigung aller erwerbstätigen, lohnarbeitenden Menschen auf der ganzen Welt, muss man sich eben gegen Militär im eigenen Land einsetzen, um auch die potenziellen Verbündeten in anderen Ländern zu schützen, sozusagen. Und gut, man kann natürlich dann immer auch noch sagen, dass viele, also beziehungsweise gerade die arbeitenden Menschen als Soldaten eingesetzt werden, da auf der einen Seite um ihr Leben fürchten müssen, auf der anderen Seite dann auch dazu gezwungen werden, irgendwie andere Menschen zu ermorden. Ja. Ja. Übrigens wird es auf unserer Tagung auch einen Workshop zu dem Thema Antimilitarismus und Gewerkschaften geben, also da wird es nochmal vertieft. Wenn es interessiert, es wäre, wie gesagt, Samstag 11 Uhr ab 11 Uhr in der FH Frankfurt.
Ja. Ja, und wie kommt es, dass jetzt zum Beispiel diese anderen Hochschulgruppen der Uni, also wie die Jusos, die Giraffen oder die Demokratische Linke oder so, dass die dieses Thema Militarisierung nicht aufgreifen oder vielleicht anders aufgreifen? Hier wird ja auch von einem Antimilitarismus an der Hochschule als Klassenkampf gesprochen und es geht eigentlich nicht darum, dass man die Hochschule total von militärischen Interessen frei hält, sondern dass es bei dem Kampf gegen Militarismus an der Hochschule um einen Kampf gegen die zunehmende Akzeptanz von staatlicher Gewalt nach innen und außen und gegen Forschungskapazitäten für zunehmend raffiniertere und zerstörerische Wehrtechnik geht. Das ist ein Teil, also der, und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, das es in der Forschung ja schon wirklich seit sehr langer Zeit gibt. Also worin unterscheidet sich das jetzt nochmal? Diese Art von zerstörerische Wehrtechnik, die man entwickelt, von dem, dass es zum Teil auch eine Notwendigkeit gibt, Kriege zu führen.
Also vielleicht, du hast dich jetzt gerade auf die Broschüre bezogen, die wir gemeinsam erstellt haben. Die Broschüre heißt Stopp Kriegsforschung an Hochschulen und ist eine Veranstaltungsdokumentation der eben erwähnten Veranstaltung vom 30. Juni. Und die ist auch wiederum im Internet verfügbar auf der Seite antimilffm.blogspot.de, und da kann man das als PDF herunterladen und auch nachlesen, also auch das Zitat, das du gerade vorgelesen hattest.
Ja.
Nochmal antimilffm.blogspot.de. Und da hast du jetzt auch vorgelesen aus dem Artikel von der Martina Schreiner, also die Mitglied ist in unserer Hochschulgruppe.
Aha,
und du hattest ja,
so ganz klar, ja.
Du hattest ja.
Seite 6.
Sechs?
Ja, Seite 6 und 7.
Nee, Seite 4.
Nein, bei mir ist das Seite 6.
Also das Zitat ist von Seite 6, ja genau. Du hattest ja die Frage gestellt, warum andere Hochschulgruppen sich nicht so sehr dafür interessieren oder weiß nicht.
Ja, also ist ja eigentlich auch ein Thema der Linken, aber ist die Frage, ob das tatsächlich vereinbar ist, da die Linke ja sich gegen auch die Notwendigkeit von bestimmten Kriegen ja wenden würde. Und man hat auf der einen Seite natürlich die Militarisierung, die Wehrtechnik und die Forschung dazu und auch eine und die Frage ist, also unabhängig von der Weiterentwicklung irgendwelcher militärischen Techniken und wie man sich dazu verhält, ist ja die andere Frage, die und unterscheidet sich da der gewerkschaftliche Ansatz von denen der politischen Parteien, die man ja auch an der Uni findet, wie verhält man sich eigentlich dann zu der Notwendigkeit von bestimmten Kriegen? Unabhängig davon, wie die militärisch organisiert sind. Außer man kann nachweisen, dass es militärisch-strategische Fehler gibt, unabhängig von der Technik, der Wehrtechnik.
Ja, gut. Also ich meine, da jetzt die anderen Hochschulgruppen nicht so sich das als Großthema ausgewählt haben, kann ich jetzt nicht so viel sagen, was die jetzt, oder wie die dieses Thema angehen. Aber es ist schon so, dass die das ideell unterstützen. Also ich kenne die Leute ja auch jeweils und da stehen wir jetzt quasi in der Hochschulgruppenlandschaft an der Uni Frankfurt nicht allein da. Und dann hast du jetzt irgendwie gesagt, es gibt eine Notwendigkeit für bestimmte Kriege. Da würde ich vielleicht nochmal darum bitten, dass du genau sagst, was du damit meinst. Wobei ich, also es gibt dann immer sozusagen diese Keule, Zweiter Weltkrieg und Notwendigkeit eben des amerikanischen Angriffs und so, beziehungsweise der Alliierten auf Nazi-Deutschland. Ja klar, also ich, aber sowas, also ich sehe jetzt gerade nicht irgendwo einen Faschismus auf der Welt heranwachsen oder sowas in der Art, der es irgendwie notwendig machen würde, dass man sich sozusagen strategisch und nicht unbedingt, weil man Waffen und Gewalt und vernichtungsnah ist, hinter Militarismus stellt. Also was meinst du mit Notwendigkeit von Kriegen?
Ja, also das ist vielleicht dann problematisch, weil also man könnte natürlich sagen, dass der Grund für den Einmarsch in Afghanistan durch den 11. September motiviert falsch gewesen ist. Aber man kann trotzdem sagen, dass es eine Notwendigkeit gegeben hat, unabhängig vom 11. September in Afghanistan zu intervenieren, ja, aufgrund dessen, dass die Situation sich dort so barbarisch weiterentwickelt hat und die Position der Frauen ja im Grunde unter der Position des Hundes steht. Also es gibt einen Faschismus gegen Frauen, könnte man sagen. Und das kann man natürlich auch nachweisen, wenn man sich anschaut, wie sich in Afghanistan die Lage da wirklich verschärft hatte.
Ja, aber ich meine, das ist ja...
Und das war ja auch dokumentiert. Und das wäre natürlich ein Grund gewesen zu sagen, ja, aufgrund dieser humanitären Situation müssen wir in Afghanistan und wir müssen auch in Iran einmarschieren. Zum Beispiel.
Also da hatte ich dann eine etwas andere Position dazu. Also ich würde zunächst mal nicht davon ausgehen, wobei das sicherlich auch in Teilen irgendwo bestimmend ist, aber nicht wesentlich, würde ich sagen, was es für ökonomisch, politisch, strategische Interessen gibt, in so ein Land einzumarschieren. Ich bin da jetzt nicht direkt ein Experte, aber eben aus bestimmten Texten und Vorträgen habe ich mir auch angeeignet, dass da es eine Rohstoffzufuhr gibt im Sinne von Öl und Gas aus Afghanistan und durch Afghanistan. Das wäre so ein Grund. Und Rohstoff heißt nicht, dass man da direkt dann Profit draus zieht, sondern Rohstoff heißt, dass jede Form von Ökonomie bestimmte Rohstoffe, beziehungsweise eine Ökonomie, die auf fossilen Rohstoffen eben aufbaut, die braucht die einfach, um überhaupt zu funktionieren. Und das ist dann auch eine staatliche Aufgabe in dem Sinne, diese Versorgung zu gewährleisten. Ein zweiter Punkt wäre, dass man da auch aus politischen Gründen, also nicht politisch in dem Sinne, sondern politisch-strategischen Gründen oder auch strategischen Gründen, um in der Region Mittlerer und Naher Osten militärisch agieren zu können, da hingegangen ist und damit auch irgendeine Form von Basis hatte und auch vielleicht für die Zukunft hätte, um da in dieser Region zu agieren. Und ein dritter Punkt ist, das würde ich jetzt allerdings nicht so direkt vertreten, weil es eben nur sozusagen ein Anstoß ist zum Denken und ich das mir nicht genau überlegt habe, dass man da auch einen gewissen Markt schaffen wollte für Produkte aus den Staaten, die da eben einmarschiert sind. Aber das würde ich jetzt auch nicht so, wie gesagt, direkt erstmal hinstellen. Und dann hattest du ja gesagt, dass der Krieg in Afghanistan, beziehungsweise Krieg ist vielleicht die Frage, ob man das von Anfang an so nennen kann oder sollte, weiß ich nicht. Müsste man diskutieren. Sag ich mal, der Einmarsch in Afghanistan durch diese Koalition der Willigen, dass die aus humanitären Gründen eben veranstaltet wurde, also eine ähnliche Begründung wie im Kosovo. Und da könntest du ja vielleicht auch sagen, wie sich das mittlerweile entwickelt hat, weil die Frage ist sozusagen, ob das, was man an Mittel dafür eingesetzt hat, also selbst wenn es tatsächlich der Zweck war, dieses Einsatzes, des Afghanistan-Einsatzes, die Frauen zu emanzipieren, selbst dann, also wenn das tatsächlich der Fall gewesen sein sollte, selbst dann ist die Frage, ob die Mittel, die dafür eingesetzt worden sind, ob die irgendwie ausreichend sind. Und du hast ja vielleicht auch eigene Anschauungen dazu, ob du da irgendwie berichten könntest, wie sich das tatsächlich dann entwickelt hat, quasi nach 2001.
Ja, ist natürlich schwierig, wenn man sich auch den Kosovo dazu anschauen würde. Aber es gab auf jeden Fall auch im Kosovo ja Bedingungen, also nicht entsprechend eines Genozids, aber doch einer ethnischen Vertreibung, die dort stattgefunden hat. Und da war hat die NATO, wenn man sich genau den Moment auch der zivilen Opfer oder auch der Zivilgesellschaft anschaut, die sich genau in dem Moment auf Züge begeben sollte, als bevor tatsächlich dann die NATO dort eingeschritten ist, um das zu verhindern, im Grunde fast beinahe zu spät eigentlich verhindert hat, da gab es ja auch fast eine Spaltung in der Bevölkerung, weil diese Position nicht akzeptiert wurde, obwohl es da auch eine Notwendigkeit gegeben hat, eine bestimmte, also diese Vertreibung eigentlich zu stoppen und die Serben von einem weiteren, das war unklar. Aber wenn man sich Srebrenica anschaut, dann hatte man da einfach einiges zu befürchten. Und da kann man natürlich schon von der Notwendigkeit dieses Einmarsch sprechen und in dem, wie es sich jetzt weiterentwickelt hat, ist auch die Unabhängigkeit des Kosovos notwendig geworden. Das Problem, das man in Afghanistan hatte, ist ja dann, dass man nicht direkt sagen konnte, es war eher ein Nebeneffekt, dass man die ersten Jahre es geschafft hatte, dass Frauen dort eine neue Position wieder bekommen haben, also aus dieser Unmenschlichkeit heraustreten konnten. was jetzt wieder zurückgeschlagen ist, was nicht mehr der Fall ist. Das heißt, dass die militärische Besatzung dort anhält, ist notwendig, um zu gewährleisten, dass vielleicht in ein paar Jahren diese Vorherrschaft der Taliban tatsächlich gebrochen wird und dass die Situation sich für Mädchen und Frauen wirklich verbessert. Aber das ist dadurch, dass es traditionelle Gesellschaften sind, die ein ganz anderes Menschen- und Frauenbild haben, ist das natürlich ein sehr, sehr langer Weg. Und dieser militärische Einmarsch war erstmal etwas, und das wird im Grunde von Chantal Mouffe auch sehr gut analysiert, war eben asymmetrisch, weil es nämlich nicht darum ging, die Zivilgesellschaft in Afghanistan zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Taliban, sondern den Kampf gegen den Terror zu führen. Dadurch gab es eben keine militärische Strategie, außer eine, eben Osama bin Laden zu finden, was im Grunde immer noch unklar ist, ob das geklappt hat. Und
ach so, wurde nicht erhängt.
Ja, es gibt da so viele Spekulationen, aber es ist unklar. Also 2005 hieß es schon, dass er irgendwie nicht mehr am Leben ist, aber 2007 hat sich das verändert.
Es tauchen immer wieder Videos auf, wo er angeblich drauf ist, aber
ja, genau.
Ich hatte ja auch tausende Doppelgänger insofern.
Ja, ja, also es ist wirklich schwierig. Wirklich
bloße Spekulation wahrscheinlich.
Ja, genau, es ist einfach sehr schwierig. Und das einzuschätzen, weil es eben da auch das Spiel mit den Medien gibt und das, was eben in den Medien ankommt, das wird politisch auch in den Medien ausgespielt, und seit dem ersten Golfkrieg ist es leider eben ein Problem, das den Mediendiskurs eigentlich in eine Schieflage gebracht hat, dass man meint, es geht um Rohstoffe. Es geht eben nicht nur um Rohstoffe. Man könnte sagen, es geht ja dort vielleicht tatsächlich um eine bestimmte Frage der Sicherheit. Und Afghanistan ist da vielleicht etwas besser organisiert in der Zwischenzeit, aber man hat es dort eben auch mit einem Land zu tun, das gar keine staatlichen Strukturen mehr kennt. Genauso wie im Kosovo, das musste sich als Staat ja erst konstituieren über mehrere Jahre und staatliche Strukturen entwickeln. Und von daher hat man da es mit ganz anderen Problemen zu tun, als Rohstoffe auszubeuten, die es in Afghanistan in dieser Form gar nicht gibt. Und es gibt viel bessere Wege, irgendwohin Rohstoffe zu transportieren, als genau durch Afghanistan, außer vielleicht Opium.
Ja, es gibt aber zwei Pipelines, oder nicht, die durch Afghanistan gehen. Und ich meine, ich hatte das nicht auf dieses eine Argument reduziert, ich hatte ja mehrere ausgeführt. Und ich würde auch zugestehen, das habe ich schon gesagt, dass humanitäre Intervention, und eben obwohl es jetzt momentan so aussieht, als hätte das nicht geklappt, irgendwie bestimmte Politiker schon auch bestimmend war, sich sozusagen dafür zu entscheiden. Also ich würde trotzdem darauf hinweisen, im Sinne der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, also das eine ist, dass schon seit mehreren Jahren, also schon ziemlich lange, in dem das heißt irgendwie Weißbuch der Bundeswehr oder sowas, oder verteidigungspolitische Richtlinien, da steht sehr klar, also wie gesagt, schon seit mehreren Jahren, ich glaube kurz nach dem Afghanistan-Einsatz oder sowas, nach Beginn dieses Einsatzes, dass die Bundeswehr eben auch zur Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung Deutschlands eben zu dienen hat, also sinngemäß, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zitat geht, dann hat jetzt der Köhler vor einigen Jahren, das hat ja auch vor einigen Monaten, das hat auch zu seinem Rücktritt geführt, dann gesagt, was wahrscheinlich, also meines Erachtens schon viele, sozusagen viele hochrangige Politiker insgeheim eben auch denken, dass die Bundeswehr letztlich auch dann zur Sicherung der ökonomischen Interessen Deutschlands zu dienen hat und dass es dabei auch Tote geben wird. Er hat gesagt, quasi Tote, und jetzt vor kurzem gibt es nochmal diese Offensive von Gutenberg auch quasi in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Also diese Haltung zum Krieg, dass der nicht bloß eben gemacht wird, dass man da sich humanitär engagiert, sondern tatsächlich auch knallhart andere Menschen sozusagen töten, also wie Köhler quasi Tote sozusagen zu töten, um dann auch die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Standard Deutschland zu stärken und hier.
Aber das ist vielleicht dann ein Problem, dass man den Wirtschaftsstandort, dass du sagst, dass man dann damit den Wirtschaftsstandort befestigen kann. Das Problem ist doch tatsächlich, dass man darauf eingestellt wird, Tote zu akzeptieren, vielleicht die eigenen toten Kinder, also sich vorzustellen. Und das ist eher so ein Phantasma, das problematisch ist. Aber in Bezug auf Afghanistan, ja, es soll eine Pipeline geben, aber die soll nach Pakistan führen, also nicht nach Amerika. Und
das ist schon klar, das ist ja ganz woanders.
Und es geht darum, klar, diese Länder sind ja zum Teil noch gar nicht entwickelt. Die benötigen natürlich auch diese Art von Infrastruktur, um sich selbst auch mit Energie wieder versorgen zu können. Und das benötigt Pakistan genauso wie Afghanistan, wie Turkmenistan und Tadschikistan und Indien. Und da sind ja so viele Bevölkerungsteile, die noch völlig unterversorgt sind mit dem, was man unter zivilisatorischen Standards versteht, die wir hier eigentlich so kennen, dass man da noch einiges zu tun hat. Und das ist ja nochmal eine andere Seite. Und es geht nur, wenn die Länder irgendwie sicher sind, dass sie sich selbst weiterentwickeln. Und in Deutschland in der Nachkriegszeit war das nochmal eine andere Situation. Auch eine andere Zahl an Soldaten, die hier gewesen sind, als von den Amerikanern, als in Afghanistan überhaupt jetzt stationiert sind. Und so weiter. Aber ich glaube, man kann es vielleicht erst in ein paar Jahren einschätzen, weil es gibt jetzt einfach einen Mangel an Informationen über die Motivation, bestimmte Eingriffe zu oder militärischen Eingriffe zu legitimieren. Aber auf was wir gerade vorbereitet werden sollen, das ist unklar und ich finde, das ist eher bedrohlich.
Also ich würde schon sagen, dass das dass sie militärischer Einsatz in Kauf nehmen von Toten und Verwundeten, dann für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Also das hatte ich gerade versucht auszuführen. Also ich meine, dass das konkret nicht immer der Fall sein muss. Bei jedem Einsatz ist auch klar, weil es halt mit politischen und irgendwie auch geopolitischen Gründen zu tun hat. Also ich meine, gerade beim Einsatz der USA im Irak zum Beispiel, da ist es nicht sehr offensichtlich, weil irgendwie, oder da geht irgendwie nicht direkt eine Pipeline sozusagen nach in die USA, aber es geht da auch eben darum, dass es eben nicht offensichtlich, dass der Rohstoff Öl nicht mehr in Dollar ausgepriesen werden sollte. Und das ist ja ein Angriff auf die Weltwährung Dollar. Also, und das ist eine wesentliche Schütze für die Schuldenwirtschaft der USA. Und wenn die nicht mehr da ist, also wenn der Dollar nicht mehr Weltgeld ist, dann haben die in den USA ein Riesenproblem und der wird eben gestützt durch den Petrodollar, also durch den durch das Öl, das in Dollar ausgepriesen ist.
Aber dann haben sie doch das Problem, dass sie ihr Militär gar nicht mehr finanzieren können.
Wieso?
Weil, klar. Naja.
Solange.
Die fragst, woher dann das Geld kommt, wenn es absolut abgewertet ist.
Ja, dann nicht mehr.
Ja, genau.
Dann ist es vorbei. Aber nee, also der Irak hatte einige Wochen vor dem Einmarsch das Öl in Euro verkauft. Das war ganz konkret so.
Aber das kann auch sein, weil es da so viele, in der Gegend so viele gefälschte Dollars gibt, dass das schwierig ist.
Okay.
Egal. Also auf jeden Fall, es kann schon sein, dass bisher sind nicht viele deutsche Firmen in Afghanistan tätig. Es sind hauptsächlich deutsche NGOs und irgendwelche Stiftungen dort tätig. Aber die, es wird darauf gewartet, dass Kooperationen und Exporte möglich sind. Aber auch das, das verhilft natürlich der Wirtschaft schon zu einigen Verkäufen, aber es ist nicht der Grund, weshalb man dort eine Sicherung benötigt. Man benötigt die Sicherheit auch für die Zivilgesellschaft. Man benötigt diese Sicherheit aber auch genauso in Südafrika wie in Pakistan und in Irak oder in der Türkei. Und da könnte man die Liste auch fortsetzen.
Aber naja, dann stellt sich ja die Frage, warum intervenieren wir nicht im Sudan, in Burma, in wahrscheinlich so ziemlich überall auf der Welt irgendwie, weil die humanitäre Situation global betrachtet ja
eben nicht nur in Afghanistan schlecht ist, sondern vielerorts. Und wenn man das weiterführt, denke ich schon, dass man da auf jeden Fall zumindest anerkennen muss, dass humanitäre Dinge nicht der einzige Grund dafür gewesen sein können. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch immer einen bestimmten Auslöser braucht, weil man eben sonst wirklich einfach wahllos sich irgendwie was rauspicken müsste oder irgendwie werten müsste, wo es jetzt am schlimmsten ist, und das wird natürlich extrem schwierig.
Mhm. Ja. Ja, schwierig. Ja. aber ich glaube, so bestimmte Logiken sind dann nicht so ganz, sollte man nicht immer sofort annehmen, sondern vielleicht auch nochmal sich das in einem globaleren Kontext dann anschauen. Warum passiert das auf dieser Seite nicht, auf der anderen schon? Und warum fehlen Informationen oder sind es andere Strategien, die das verhindern, dass wir die Informationen haben?
Aber das können wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, glaube ich.
Genau, jetzt sind wir am Ende der Sendung. Okay, dann ja, vielen Dank für das Gespräch und ja, dann verabschieden wir uns einfach mal. Und
ciao. Ja, tschüss.
Ja, vielen Dank. An Mikrofon verabschiedet sich Felice Herrschaft und Emanuel Nico als Gäste.
Ja, tschüss.
Danke.
Tschüss. Noch bis mal. Zum nächsten Mal.
To make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got desire.